Ja, mein Erlöser lebt, unser Erlöser lebt. Karfreitag habe ich deutlich gemacht, Jesus war nicht scheintot, er ist wirklich gestorben, er war nachweislich tot. Und ebenso müssen wir, so unverständlich menschlich und übernatürlich das ist, davon ausgehen, dass Jesus nicht tot geblieben ist. Der Tod konnte ihn nicht halten. Gott hat Jesus in allem bestätigt, was Jesus gesagt hat. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Jesus lebt. Jesus ist der Sohn Gottes und er ist auferstanden und lebt. Der Tod konnte ihn nicht halten, das Grab ist leer, Jesus lebt. Ich lese die Fortsetzung von Karfreitag aus dem 20. Kapitel des Johannes. Am ersten Tag nach dem Sabbat, noch vor Sonnenaufgang, ging Maria aus Magdala zum Grab. Da sah sie, dass der Stein nicht mehr vor dem Eingang des Grabes lag. Sofort lief sie zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte. Aufgeregt berichtete sie ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab geholt und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Da beeilten sich Petrus und der andere Jünger, um möglichst schnell zum Grab zu kommen. Gemeinsam liefen sie los, aber der andere war schneller als Petrus und kam zuerst am Grab an. Ohne hineinzugehen, schaute er in die Grabkammer und sah die Leinentücher dort liegen. Dann kam auch Simon Petrus. Er ging in das Grab hinein und sah ebenfalls die Leinentücher zusammen mit dem Tuch, das den Kopf Jesu bedeckt hatte. Es lag nicht zwischen den Leinentüchern, sondern zusammengefaltet an der Seite. Jetzt ging auch der andere Jünger, der zuerst angekommen war, in die Grabkammer. Er sah sich darin um und nun glaubte er, dass Jesus von den Toten auferstanden war. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie die Heilige Schrift noch nicht verstanden, in der es heißt, dass Jesus von den Toten auferstehen wird. Die Jünger gingen nach Hause zurück. Wir können dem Geschehen von Ostern unterschiedlich nahe kommen. Wir können vor der leeren Grabhöhle stehen bleiben und damit unsicher bleiben, was eigentlich geschehen ist und was das für uns bedeutet. Aber wir können auch, wie die beiden Freunde, näher kommen und einen zweiten und dritten Blick darauf werfen, da bleiben, genauer hinsehen, mehr sehen, bis sich uns erschließt, was geschehen ist. Dass die Grabtücher im Grab zurückgelassen waren, das verdeutlicht, dass hier keine Grabräuber am Werk waren, denn die Grabtücher waren noch das Kostbarste, was man von einem Toten mitnehmen konnte. Also für die alte Haut gab es nichts. Darüber hinaus konnte eigentlich kein Auftragsraub vorliegen, denn wer würde, wenn er den Leichnam rauben wollte, sich noch die Zeit nehmen, das Kopftuch ordentlich schön zusammenzufalten. Kein Auftragsräuber käme auf die verrückte Idee. Und weil die Freunde Jesu gerade das zusammengefaltete Tuch sehen und dann glauben, dass Jesus auferstanden ist, lässt sogar darauf schließen, dass dieses ordentlich, achtsame, ästhetische Zeichen die Freunde ganz direkt persönlich auf Jesus verwies. Ich kann mir das zumindest vorstellen. Also ich zum Beispiel mache jeden Abend noch einen Stapel auf dem Fußboden an unserer Heizung im Bad, wo meine Anziehsachen für den nächsten Tag zusammengefaltet und gestapelt werden. Also niemand sonst macht das bei uns so, aber eben ich. Und wäre ich tot und nach ein paar Tagen würde dann so ein Stapel im Bad liegen, da würden alle sofort an mich denken und denken, hey, das ist ja, als wäre Regina noch mal da gewesen. Und so gehen die beiden Freunde mit diesem Zeichen nach Hause und vermutlich diesen Gedanken, was sie da gesehen haben und dass sie im Herzen angefangen haben zu glauben und nun noch mit dem Verstand sortieren mussten, was das tatsächlich für alle bedeutet. Gerade sind also Petrus und Johannes wieder vom leeren Grab aufgebrochen, kommt Maria zum Grab. Sie war ja, wie bereits in Vers 2 gelesen, vom Grab schon zu den Freunden gerannt, also dort vermutlich außer Puste angekommen und hatte deshalb nicht die Puste, dann wieder mit den Freunden zum Grab zu rennen, sondern war eben so schnell sie konnte hinterhergegangen. Und nun kommt sie an Und wir lesen in Vers 11 weiter: Inzwischen war auch Maria zum Grab zurückgekehrt und blieb voller Trauer davor stehen. Weinend schaute sie in die Kammer und sah plötzlich zwei weiß gekleidete Engel an der Stelle sitzen, wo Jesus gelegen hatte, einen am Kopfende, den anderen am Fußende. »Warum weinst du?«, fragten die Engel. »Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben«, antwortete Maria aus Magdala. Als Maria sich umblickte, sah sie Jesus vor sich stehen, aber sie erkannte ihn nicht. Er fragte sie: »Warum weinst du und wen suchst du?« Maria hielt Jesus für den Gärtner und fragte deshalb: »Hast du ihn weggenommen? Dann sag mir doch, wohin du ihn gebracht hast. Ich will ihn holen.« Aus Lukas 8, Vers 2 wissen wir, dass Maria aus Magdala, einem Ort am See Genezareth, von finsteren Mächten gequält war, bis Jesus sie davon befreit hatte. Seitdem gehörte sie zu den engsten Nachfolgern Jesu. Und vielleicht war ihre Liebe zu Jesus, zu ihrem Erlöser, so groß und tief, weil sie eben eine ganz besonders extreme Wende in ihrem Leben erfahren hatte. Wer ansatzweise so mit der zerstörerischen Macht des Bösen in Berührung gekommen war, der hat eine unverlierbare Dankbarkeit Jesus gegenüber. Deshalb wundert es auch gar nicht, dass sie auch während des ganzen Kreuzigungsgeschehens am Kreuz stehen blieb, Jesus nicht von der Seite weicht. Ihre Liebe zu Jesus reichte viel weiter als die Angst oder Sorge um ihr eigenes Leben. Und voller Tränen steht sie nun vor dieser leeren Grabhöhle. Sie wollte Jesus die letzte Ehre erweisen, ihn noch einmal sehen, in Ruhe Abschied nehmen, was ja am Karfreitag nicht mehr möglich war, weil der Sabbat begann. Und vielleicht wollte sie damit ein wenig verarbeiten, was sie Grausames gesehen hatte. Ich denke, jeder, der einen engen Angehörigen verloren hat, weiß, welcher Bedeutung das nochmal zukommt, die geliebte Person ein letztes Mal zu sehen, vielleicht zu berühren. Ihre Liebe und ihr Schmerz: Sie haben meinen Herrn weggenommen. Und andererseits ihre Hartnäckigkeit sind zu verstehen, mit der sie alles dran setzt, doch noch irgendwie rauszubekommen, wie sie wenigstens den toten Jesus noch einmal sehen, wiedersehen kann. Offensichtlich war sie emotional ganz aufgewühlt und von Tränen behindert. Da erkennt sie in der menschlichen Erscheinung in dem Moment vermutlich weder so richtig die Engel noch Jesus, als sie sich so über die Schulter kurz umblickt. Beim Schulterblick durch ihre Tränen hindurch denkt sie: Ach, das ist wahrscheinlich der Gärtner. Wichtig ist ihr nur eins: Wie komme ich zu Jesus? Sie sehnt sich nach einer Begegnung mit Jesus. Aber dann passiert etwas, was sie aus der ganzen Vernebelung, dem Schmerz und ihrer Einschränkung auf das Natürliche herausreißt. Wir lesen in Vers 12, Jesus sagt: Maria. In seinem sanften, friedevollen und zugleich bestimmten Maria klingt für mich die geballte Ladung seiner Liebe und der Vertrautheit mit. Und ich denke sofort weiter an den Vers aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 43, Vers 1. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und ich denke an das Versprechen, das Jesus seinen Freunden gegeben hat. In Johannes 10, Vers 27 folgende: Als er sich als guter Hirte vorstellt und in diesem Bild sagt: Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden nicht verloren gehen in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und das heißt an diesem Tag auch größer als jeder Schmerz und der Tod. Und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Und da, in dem Moment, zerreißt der Schleier des Schmerzes und der menschlichen Einschränkung. Und Maria erkennt Jesus. Sie erkennt ihren Erlöser. Sie hört seine Stimme. Sie weiß sich bei ihrem Namen gerufen. Er offenbart sich ihr. Und sie erkennt diese vertraute Stimme und versteht plötzlich, dass er leibhaftig auferstanden ist und lebt. In Vers 16 heißt es, Maria wandte sich um. Man kann auch sagen, endlich wendet sie sich komplett ihm zu. Und dann ruft sie aus, Rabuni, das ist Hebräisch und heißt mein Meister. Ich habe vorhin gesagt, wir können Jesus unterschiedlich nahe kommen. Wir können zweifelnd vor dem Grab, vor dem leeren Grab stehen bleiben. Aber wir können näher kommen und genauer hinsehen und an den Zeichen, die uns gegeben sind und die wir immer wieder erleben von Gott her, da können wir achtsam sein und die Zeichen deuten und im Herzen anfangen zu glauben. Zu glauben, dass Jesus auferstanden ist und der Tod nicht das letzte Wort hat. Oder wir können, und das ist noch viel mehr, eine persönliche Begegnung mit Jesus suchen und finden. Dass wir uns dann liebevoll und kraftvoll bei unserem Namen gerufen wissen. Dass wir Geborgenheit darin finden, dass er uns liebt und kennt und wirklich stärker ist als alles andere und uns nichts, aber auch wirklich gar nichts aus der Bahn und aus seiner Hand reißen kann. Hätte sich die Szene heute abgespielt, dann hätten wir das Selfie vom Ostermorgen auf Facebook gepostet gesehen. Aber damals ging das noch nicht. Jesus wollte nicht in seinem auferstandenen irdischen Dasein mit seinem neuen Körper festgehalten werden. Auch wenn es sich seine Freunde noch nicht vorstellen konnten, Jesus hatte es ihnen ja angekündigt in seinen Abschiedsreden. Er würde mit seinem auferstandenen, ewigkeitstauglichen Körper zurück zum Vater in den Himmel gehen und von dort aus auf dem Gnadenthron das Leben all derer regieren, die ihm vertrauen und ihn Herr sein lassen. Jesus würde in anderer Form, in der Form seines Geistes, des Heiligen Geistes zu ihnen zurückkommen, und nicht wie als Mensch äußerlich an einem Ort zu einer Zeit bei ihnen sein, sondern in jedem, in dem Innersten jedes Nachfolgers und jederzeit, also als, unter allen Umständen, mit seiner liebevollen und kraftvollen Gegenwart in ihnen drin sein, so wie er es als leiblicher Mensch gar nicht hätte können. Und deshalb sagt er zu Maria in Vers 17, halte mich nicht fest, so wie ich gerade bin. Denn es kommt ja noch etwas Besseres. Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater zurückgekehrt. Und dann sagt Jesus weiter, geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Was für eine Nähe stellt Jesus hier plötzlich her? Alle seine Freunde waren vor Angst weggelaufen und hatten sich vor Angst nicht getraut, für ihn einzustehen, zu ihm zu stehen. Vermutlich waren sie alle erfüllt von Scham darüber und konnten sich gar nicht vorstellen, dass Jesus ihnen jemals vergeben können würde, dass sie ihn ausgerechnet in seinen schwersten Stunden so allein gelassen hatten. Und nun lässt er ihnen ausrichten, geh zu meinen Brüdern. Er stellt sie ja, er erhebt sie auf seine Stufe und versichert ihnen, dass Gott ihr Vater ist, wie Gott sein Vater ist. Und dieser Vater ist ja nicht einfach irgendwer, vielleicht wie der beste menschliche Vater zu denken. Nein, dieser Vater ist der lebendige Gott Himmels und der Erde. Der Gott, der Jesus von den Toten zu neuem Leben erweckt hatte. Und dieser Vater ist ihr Vater, spricht er ihnen zu. Was für eine Botschaft ist das für uns? Jesus ruft dich bei deinem Namen. Er liebt und kennt dich. Jesus ruft dich heraus aus aller Scham, aus allem Schmerz, aus deinem Schleier, den du noch vor Augen hast, aus deiner menschlich begrenzten Vorstellungskraft. Er ruft dich bei deinem Namen. Er nimmt dich an, wie du bist. Er liebt dich. Und er sieht in dir noch viel, viel mehr, als du oder andere in dir sehen. Er sieht dich schon in dem, was du in seiner Vorstellung als wunderbar wiederhergestellte Schöpfung auszufüllen vermagst. und er ruft dir zu, dass du in eine Gemeinschaft gehörst, in seine Geschwisterschaft mit vielen anderen Geschwistern. Und er lässt dir verkündigen, dass der lebendige Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, dein persönlicher guter Vater ist und dich bestätigen wird, wie er seinen Sohn Jesus Christus bestätigt hat. Der Vater im Himmel ist dein Gott, der Gott deines Lebens. Und so wie dieser Gott seinen Sohn Jesus Christus aus Schmerzen, aus Tod, aus Schande herausgeholt hat, zu neuem Leben und zu Ehren gebracht hat, so wird er immer wieder dich bestätigen und dir Leben, Zukunft und Hoffnung geben unter allen Umständen. Und Jesus sendet dich mit dieser Hoffnungsbotschaft zu den anderen. Frauen wurden damals gar nicht ernst genommen. Sie galten damals nicht als Zeugen. Aber Jesus macht klar, in Gottes Welt herrschen ganz andere Gesetze. Egal, was die Gesellschaft oder andere von dir denken mögen oder du selbst über dich denkst. Jesus würdigt gerade dich, seine Hoffnungsbotschaft unter die Menschen zu bringen. Er würdigt dich und traut dir das zu. Und Maria muss er es auch gar nicht zweimal sagen. Wir lesen, Maria aus Magdala lief nun. Merkt ihr was? Sie läuft schon wieder. Sie hat ihre Puste wiedergewonnen. Sie läuft zu den Jüngern. Sie geht nicht zögerlich, unsicher, unentschlossen. Versucht nicht noch Zeit zu schinden, weil sie sich das sowieso gar nicht zutraut oder erst mal meint, darüber nachdenken zu müssen, was wohl die anderen denken werden. Nein, sie läuft beherzt los. Wir lesen zu den Jüngern und berichtete ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und sie erzählte alles, was ihr Jesus gesagt hatte. Es sprudelt aus ihr heraus. Wenn wir zulassen, Jesus zu begegnen, neu zu begegnen, dann erfüllt uns eine große Freude. Und dann erfüllt uns auch diese Freude, es anderen mitzuteilen, weiter zu sagen, wo sich die Gelegenheit bietet, von dieser großartigen Liebe, dieser lebendigen Hoffnung weiter zu erzählen. Gestern hatten wir wie 14-tägig immer hier gegenüber von der Gemeinde einen Stand und bieten Gespräch und Gebet, Segen an. Und da kam ein Hindu vorbei, der Englisch sprach, und es war ganz gut, dass wir ja mehrsprachiges Material dabei haben und ich ihm etwas mitgeben konnte. Und eigentlich ja, ist mein Englisch jetzt nicht so super klasse, dass ich mich mit jedem unterhalten könnte, aber in seiner Nachfrage, was denn Ostern für einen Unterschied macht und was ich denn da eigentlich glaube, sprudelte es förmlich aus mir heraus, dass ich selbst ganz erstaunt war, meine Begeisterung auszudrücken, welchen Unterschied das macht, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, dass Jesus auferstanden ist und lebt, dass das den Unterschied macht für jeden Tag unseres Lebens und in Ewigkeit. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das macht einen Unterschied. Diese Worte sind uns aber gar nicht von Maria in der Bibel überliefert, sondern von Hiob, einem Mann, der zur Zeit von Abraham, Isaak und Jakob gelebt hat oder noch längst vor ihnen. In Hiob 19, ab Vers 25 heißt es von Hiob, doch eines weiß ich, mein Erlöser lebt. Auf dieser todgeweihten Erde spricht er das letzte Wort. Auch wenn meine Haut in Fetzen an mir hängt und mein Leib zerfressen ist, werde ich doch Gott sehen. Ja, ich werde ihn anschauen, mit eigenen Augen werde ich ihn sehen, aber nicht als Fremden. Danach sehne ich mich von ganzem Herzen. Mitten in der schwersten Phase seines Lebens, mitten im Leid, ringt er in seiner Beziehung zu Gott mit dem, was zählt, wenn alles andere im Leben zerplatzt ist. In seinem Ringen und seinem ganzen Unverständnis seiner Situation und vielen offenen Fragen protestiert er für einen erlösenden Gott, der das letzte Wort über alle Mächte des Bösen sprechen wird. Hiob hält an seinem Gott fest, dem er hautnah begegnen wird. Und das ersehnt er. Er wird ihm begegnen in Vertrautheit. Kein fremder Gott, ein vertrauter Gott. Und diese Sehnsucht rettet ihn über die schlimmste Zeit seines Lebens. Hiob hat in dem Moment überhaupt keine Ahnung, was noch alles auf ihn zukommen wird. Und wir wissen das ja auch nicht, was morgen kommt. Und manchmal sind Situationen wirklich schwer zu ertragen und zu durchleben. Aber wir haben nach Ostern Hiobs Hoffnungsschimmer viel klarer und realer vor Augen. Hiob hat Gott als Erlöser vertraut und ihn als Erlöser erlebt. In den nächsten Sonntagspredigten werden wir uns mit Hiob beschäftigen. Auch Maria von Magdala hat Jesus als Erlöser erlebt. Einmal ganz grundlegend. Dann ist sie mit ihm ein ganzes Stück Weg gegangen und dann hat sie ihn noch einmal ganz neu als auferstandenen Herrn erlebt. Du und ich, wir können mit Jesus als Herrn und Heiland und Erlöser immer wieder neue und tiefere Erfahrungen machen. Und dazu lade ich ein, unser Erlöser lebt. Amen.